NDR Info. Die Reportage.
Ich habe hier viel erlebt. Hier, das Haus war damals, wo ich hier eingezogen bin, das war bis zum unteren Decke war das bewohnt. Ja, dann war das ja so, damals gehörte das ja Bauverein zu Hamburg. Und dann kam ja so ein dänischer Investor, der wollte hier Profit machen in Hamburg. Ja, und kaufte dann dieses Haus auf. Ne? Und dann wollte er uns ja loswerden. Und dann haben wir gekämpft. Und es wäre ja auch dumm, das so aufzugeben. Ne?
Unsere Aufgabe ist es, dieses wirklich gelungene Konzept, wie wir finden, zu beschirmen und zu beschützen vor der Verunstaltung und es eher erneut aus der Taufe zu heben, weil es halt immer noch zukunftsweisend ist.
Eine Nachbarschaft kämpft für das letzte Hamburger Ledigenheim von Beke Schulmann.
So, heute gab es Nussbraten mit Knödel. Und das ist Semmelknödel mit Koriander. Was ist ein bisschen nicht normal, aber sehr lecker war es. Und es gibt auch Sushi von einer Nachbarin, die aus Korea kommt. Und das ist ganz authentische koreanische Sushi. Und es gibt zwei Salate, einen mit Tomaten und Gurke und dann einen mit, wie heißt diese? Sellerie und Möhren. Ja, sehr lecker alles.
Cel kümmert sich heute zusammen mit Anna und Petra um das Essen. Der US-Amerikaner hat seinen Platz bei der Fokü an diesem Abend hinter dem Tresen, verteilt Nussbraten auf große Teller, schenkt Saft und Wasser nach. Die Fokü, also Volksküche, ist ein Gruppenkochen, bei dem alle Teilnehmenden eine Spende für das Essen in ein Sparschwein werfen können. Im Ledigenheim in Hamburg findet eine solche Fokü einmal im Monat statt.
Jeder ist dann herzlich so eingeladen, ja, so jeder darf kommen und ja, mit uns essen. Es ist der zweite Mittwoch der Monat.
Cel kocht hier halt immer auch in der Fokü und plant das so ein bisschen mit, was es gibt und so. Und ich bin eigentlich nur Gast hier und komme zum Essen. Und meistens kommen viele aus der Nachbarschaft. Also es ist wirklich sehr, sehr nett immer und sehr privat und persönlich irgendwie.
Die Nachbarschaft, das ist die Neustadt rund um die Stadthausbrücke in Hamburg. Dort in der Rehhoffstraße steht der hohe Backsteinbau, das Ledigenheim. Ein Wohnheim für Männer und das letzte seiner Art in Hamburg. Hier leben seit 1912 unverheiratete Arbeiter, Seeleute, Hafenarbeiter und Tagelöhner, Auszubildende und Studierende. Im Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss ist heute das Buffet aufgebaut. Gleich neben dem großen Segelschiffmodell auf dem Tresen. In der Mitte des Raumes steht ein geschmückter Tannenbaum. Auf allen Tischen liegen weihnachtliche Servietten und Tannengestecke. Es ist die letzte Fokü vor Weihnachten. An den Tischen haben sich Nachbarn, Unterstützer und Bewohner des Hauses niedergelassen. Cel wurde durch Freunde auf das Ledigenheim aufmerksam. Vorher wusste er nicht, dass es so etwas überhaupt gibt.
Ja, es ist so ein Haus für Männer und die haben alle ganz kleine Zimmer. Und manche sind ziemlich arm und manche nicht. Und die haben eine kleine Gesellschaft hier. Manchmal kommen die auch zum Fokü vorbei. Der Peter kommt immer für Fokü und hilft beim Aufräumen und Tisch bedecken und diese schönen Dinge. Und ja, er ist immer beim Fokü da. Und dann ein paar kommen zum Essen. Und ich glaube, die Idee von diesem Raum hier ist nicht nur so als so Teil der Ledigenheim, sondern auch so ein Raum für alle, die in Nachbarschaft und Bezirk wohnen und sogar aus anderen Bezirken und dass die Leute das nutzen können, um was zu machen.
Ja, Lesungen sind hier auch manchmal oder mal ein Konzert.
Anna trägt den Nachtisch aus der Küche zum Tresen.
Oh ja, Strudel. Ja, yeah, Strudel, Apfelstrudel.
Sie verteilen den Strudel und Vanillesoße auf kleine Teller und reichen ihn den Gästen. Dass die Gruppe diesen Raum nutzen kann, verdankt sie vor allem zwei Personen. Antje Block und Jade Jacobs. Darin sind sich hier alle Gäste einig. Die beiden suchten nach dem Studium ein Büro in der Nähe ihrer Wohnung und hätten ganz ahnungslos die Räume im Erdgeschoss des Ledigenheims bezogen, sagt der 39-jährige Jade Jacobs.
Wir wussten nicht, dass es ein Ledigenheim ist. Als erstes ist uns das Klingelschild aufgefallen mit den 120 Klingeln. Das war natürlich ganz außergewöhnlich und es hat natürlich auch die Neugierde geweckt. Später haben wir zu den Klingeln auch die Bewohner kennengelernt, so sukzessive beim Renovieren. Und das war eine ganz spannende, auch so eine Erkundungszeit. Ja, da wussten wir auch noch gar nichts von der Immobilienübernahme, von den Problemen im Haus und von den auch nichts von den interessanten Biografien.
Bis in die 90er Jahre vermietete der Bauverein Hamburg die 112 Zimmer des Hauses an ledige Männer. Dann verlor das Gebäude den Status der Gemeinnützigkeit und musste Gewinn bringen. 2009 kaufte ein dänischer Investor schließlich den gesamten Block, mit dem Ziel, dort schicke Wohnungen einzurichten. Dagegen kämpfen Jade Jacobs und Antje Block seit mittlerweile 8 Jahren. Ohne ihre Einmischung würde es das Ledigenheim wohl schon lange nicht mehr geben.
Das hat plötzlich total viel Unruhe in die ganze Situation reingebracht, dass die Bewohner auf uns zukamen und total verunsichert waren. Die wohnen ja hier schon sehr lange, also manche sind hier in der Ausbildung eingezogen, leben hier heute als Rentner, also über 50 Jahre zum Teil. Und die hatten plötzlich Sorge, dass sie ihr Zuhause verlieren. So sind wir eigentlich dazu gekommen, uns dann mit diesem Haus überhaupt richtig auseinanderzusetzen.
Anstatt sich in den neuen Büroräumen ihrer Arbeit zu widmen, lasen Block und Jacobs Briefe von Anwälten, erledigten Anrufe und erkundigten sich für die Bewohner.
Nach dem Verkauf kamen einzelne Männer runter und haben eher um Hilfe gebeten, um zu verstehen, was läuft. Und wir haben dann auch mitbekommen, wie die reagieren oder wie die handeln. Und es war immer sehr stark, ich gehe da mal hin und regel das. In ihrer Art sind viele der alten Seeleute es gewohnt, Dinge von Mann zu Mann zu regeln. Und diese Abstraktion der Situation, dass da irgendwie ein Fonds so ein Objekt kauft und dass da gar keine persönlichen Bezüge sind, das geht gar nicht in die Herzen von denen rein oder in deren Systeme rein. Und dann denken die ja, unsere Wohnung ist gesichert. Und faktisch liefen aber ganz andere Prozesse im Hintergrund ab. Und dieser Verwaltungsangestellte hatte gar nichts zu sagen.
Da sei dann die Entscheidung gefallen. Gegen die eigene Karriere, für den Einsatz für das Ledigenheim und seine Bewohner. Sie hätten sich ja auch einfach ein neues Büro suchen können, sagt die 35-jährige Antje Block.
Dann ist immer die, stellt sich für einen als Mensch immer die Frage, nimmt man sich so einer Sache an oder schenkt man der Aufmerksamkeit, beschäftigt man sich damit oder geht man darüber hinweg und geht seinem Alltag nach? Und wir haben einfach angefangen, uns dann damit zu beschäftigen. Gleichzeitig kamen auch andere Leute hierher. Zum Beispiel ein Historiker hier, der hier in der Neustadt wohnt, der plötzlich hierher kam mit alten Bildern aus Anfang des Jahrhunderts, als das Haus gerade eröffnet wurde. Und wir waren total begeistert zu sehen, wie diese Räume hier früher ausgesehen haben und haben dann ja auch darüber dann nochmal so ein anderes Interesse dafür entwickelt.
Seitdem widmen sich Block und Jacobs dem Erhalt des Ledigenheims. Sie führten Gespräche mit Behörden, schrieben ein Konzept und gründeten schließlich auch eine Stiftung.
Ja, es war vielleicht ein bisschen der Startschuss der Initiative, dass wir gemerkt haben, das ist wirklich was Tolles, was hier ist. Das gibt es in Hamburg eigentlich so in der Form nicht mehr und das ist eine Idee, die unbedingt erhalten gehört und die man eigentlich für die Zukunft eigentlich bewahren muss. Und das wäre ganz tragisch, wenn das hier verloren geht. Und genau so ist eigentlich unsere Initiative entstanden.
Zu diesem Zeitpunkt war das Haus bereits in einem schlechten Zustand. Gebäude und Bewohner waren sich selbst überlassen. Niemand achtete mehr darauf, ob alte und neue Bewohner überhaupt zueinander passten. Viele der Mieter fanden diese Veränderungen unerträglich. Einige konnten es sich leisten und zogen aus.
Wenn keiner mehr was in so ein Haus reinsteckt und keiner sich mehr darum kümmert und es niemanden mehr gibt, der vor Ort ist, dann geht es halt schnell, dass so ein Haus auch leidet. Und das haben die Bewohner sehr stark zu spüren bekommen.
Also man hatte hier ein ausgehöhltes historisches Konzept, Ledigenheim. Das hatte man schon unterminiert bis fast zur Unkenntlichkeit. Und es gab halt noch diese Altbewohnerschaft, die der zukünftigen Immobilienentwicklung im Wege standen. Und dann halt irgendwann noch eine hartnäckige Yuppies im Erdgeschoss. Und das in der Kombination hat halt letzten Endes zu der heutigen Situation geführt.
Zu den hartnäckigen Bewohnern gehört auch der 58-jährige Michael Gerdes. Er wohnt seit 11 Jahren im Haus. Für sein Zimmer im 4. Stock zahlt er 178 Euro im Monat.
Und das in Hamburg. Und das in der feinsten Gegend. Und alles inklusive. Ist der Strom, ist mit drin? Wasser, ja, fließend kaltes Wasser. Aber die Dusche, das warmes Wasser kommt warmes Wasser raus. Ich finde das gut. Also ich möchte hier auch nicht wegziehen wollen. Und ich wohne ja ganz oben im vierten Stock mit dem Blick auf Michel.
2 Jahre war er obdachlos, lebte in Hamburg auf der Straße. Da sei es nicht einfach gewesen, eine Wohnung zu finden.
Und dann habe ich mich bei vorstellig, dass ich hier einziehen durfte. Und da war ich richtig glücklich darüber, nicht mehr auf der Straße zu leben. Ne? Dann habe ich gesagt, nur vorübergehend, bis ich was anderes habe, richtige Wohnung. Jetzt wohne ich schon 11 Jahre hier.
Gerdes erhält Arbeitsunfähigkeitsrente. Er ist chronisch herzkrank. Seine Medikamente muss er selbst zahlen, sagt er. Dank der niedrigen Miete habe er dann noch etwas Geld für sich. Dafür teile er sich gerne eine Toilette und Dusche mit 11 anderen. Für die Nachbarn ist das ehemalige Büro von Block und Jacobs ein Treffpunkt geworden. Ein Raum, der vieles möglich macht. Petra Vogt wohnt in der Nähe und beteiligt sich an der Kochgruppe im Ledigenheim. Dann überlegt sie mit anderen, was auf den Tisch kommen soll und hilft beim Zubereiten. Für sie ist das Ledigenheim eine soziale Keimzelle, sagt sie. Deswegen will sie etwas dazu beitragen, dass das Haus bleiben kann.
Was ein wichtiger Aspekt für mich noch ist hier, dass es wirklich den Horizont erweitert. Es ist ja viel die Rede von der Filterblase letzthin gewesen. Ja, ich habe studiert, habe einen gut bezahlten selbstständigen Job und so. Und da merkt man dann halt schon, man bewegt sich so in bestimmten Kreisen, hört sich jetzt so komisch an, ist aber ja auch irgendwie so. Und hier ist es dann so, dass es ein viel breiteres Publikum ist, dass halt zum Teil von den Bewohnern des Hauses eben auch Leute dabei sind und einer, den ich sehr schätze, der uns auch eine tolle Hilfe ist, ein ehemaliger Obdachloser. Das finde ich echt schockierend. Das war sowas, das war mir vorher nicht so nah sozusagen. Und hier ist es so, man rückt in gewisser Weise näher zusammen.
Auch Susanne Siebur sieht das so. Seit 3 Jahren engagiert sie sich im Gemeinschaftsgarten, der dem Ledigenheim angeschlossen ist. Die Initiative habe eine richtige Nachbarschaft aus dem Viertel gemacht, sagt sie.
Man sieht es hier irgendwie heute Abend schon ganz deutlich. Es hat jetzt hier zum Essen zur Vorspeise Sushi von der koreanischen Nachbarin gegeben. Dann habe ich mal nach diesem Adventsgesteck auf dem Tisch gefragt. Das hat auch eine Nachbarin vorbeigebracht. Also es ist so, dass die Nachbarschaft Anteil nimmt an dem, was hier stattfindet und sich auch solidarisch zeigt. Und ich glaube, es erreicht auch Menschen, die sonst einfach überhaupt nicht politisch aktiv sind oder überhaupt engagiert, sondern es ist wirklich die Frau von nebenan und der Mann von nebenan, die irgendwie hier mal gerade reinschauen können, wenn sowas ist wie die FOKÜ.
Bis 22 Uhr sitzen die Mitglieder der Stiftung, Hausbewohner und Gäste zusammen, tauschen sich aus und räumen gemeinsam auf. Und mit neuen Möbeln. Am nächsten Morgen um 9:30 sind Antje Block und Jade Jacobs schon wieder in ihren ehemaligen Büroräumen. Ihr Engagement ist zwar ehrenamtlich, es sei aber mittlerweile auch zu ihrer Arbeit geworden. Zwischen 50 und 70 Stunden in der Woche arbeiten sie für den Erhalt des Hauses. Dafür bekommen sie keinen Lohn von der Stiftung. Beide haben einen Nebenjob, mit dem sie sich finanzieren. Sollten sie es mit ihrer Stiftung schaffen, das Ledigenheim zu erhalten, hätten sie persönlich nichts davon.
Wir sind hier später nicht mehr von Bedarf. Die Sozialarbeiter werden hier bezahlt, das Hauspersonal wird bezahlt. Antje Block und Jade Jacobs sind später nicht mehr nötig. Diejenigen, die das hier einmal retten und wieder in Gang setzen, sind später im Alltag gar nicht gebraucht. Wofür wir aber einstehen, ist, dass wir auch langfristig dafür Sorge tragen werden, dass das mit der Stiftung eine solide Trägerschaft hat und weiterhin funktionieren kann unter dem Dach der Stiftung. Aber dafür muss nicht der Mieter mich mein Leben lang finanzieren.
Heute will sich Jade Jacobs mit Michael Gerdes im Ledigenheim treffen. Wenn er vor dem Gebäude steht, faszinieren ihn noch immer die vielen Klingeln am Eingang. An den Schildern kann man ablesen, wer wann eingezogen ist. Die alten, gefrästen Schilder stammen aus den 50er Jahren. Aus den 70er und 80er Jahren die gestanzten Schilder. Und in den 90ern kamen dann auch die am Computer erstellten Namensschilder dazu. Durch das herrschaftliche Treppenhaus mit dem schmiedeeisernen Geländer steigt Jacobs in den ersten Stock.
Das ist jetzt so ein Ledigenheimzimmer. Es ist nicht groß, hat 8 Quadratmeter. Und gedacht ist das immer in Bezug oder im Kontext. Moin, Herr Gerdes. Gedacht sind die Zimmer natürlich nicht als Wohnung, sondern nur als Rückzugsraum innerhalb des Wohnkonzeptes. Das heißt, Das ist ein Rückzugsraum, da hat man ursprünglich gehabt einen Tisch, ein Bett, einen Stuhl, eine Liege, einen Korbsessel, so einen bequemen Liegestuhl. Ansonsten spielt sich das Leben draußen statt.
Von jedem Flur gehen 12 Zimmer ab. In jedem Trakt gibt es Toiletten, eine Dusche, eine Gemeinschaftsküche und eine Waschkammer, die ursprünglich die Haushaltsdame genutzt hat. Ein bisschen erinnern die Flure an Gefängnisgänge. Aber hell ist es hier und offen.
Kann man ganz schön erkennen, wie das Gebäude aufgebaut ist, exemplarisch an diesem Flur. Man hat also hier die schöne Rundung, die die Straßenführung der Rehhoffstraße aufnimmt. Und dann vom Flur abgehend die Wohnzimmer in dem Verlauf. Hinten sieht man ganz schön an diesem Flur, das haben wir schon wiederherstellen können, am Ende des Flurs die Durchlichtung. Das ist also zur Bauzeit, zur Kaiserzeit sehr wichtig den Erbauern gewesen. Das sieht man auch an dem Haus, die sogenannte Lichtführung. Alle Türen haben Fenster und am Ende des Gangs durchlichtet der Flur nochmal.
Mit dazu stößt auch Architekt Alk-Arvid Friedrichsen. Er beschäftigt sich seit Jahren mit der Sanierung alter Bausubstanz und der Denkmalpflege. Friedrichsen berät die Stiftung bei der Renovierung des Hauses und ist begeistert davon, was man allein durch dieses Haus aus der Vergangenheit lernen könne.
Hier sind wir bei einer Architektur, die von sich aus sich öffnet und die selbst denjenigen, die hier wohnen und die alle nicht über ein besonders hohes Einkommen verfügen, egal welchen Background sie haben, von Anfang an wird denen einfach zugebilligt, dass sie genauso ein aufrechter Mensch sind wie alle anderen. Es geht hier nicht um eine Versorgungsanstalt, wo einfach ein Bedürfnis verwaltet wird, sondern es geht einfach um ein anständiges Leben auf wenigen Quadratmetern.
Die ursprüngliche Einrichtung hätte man damals so auch in den Häusern des höheren Bürgertums finden können, sagt Friedrichsen. Individuell angefertigte Lampen, besonderes Einbaumobiliar und Schablonenmalerei. Eben nicht nur Kacheln für die Armen.
Hier versucht man, den Menschen klarzumachen, du bist hier Teil eines Ganzen. Deine individuelle Sphäre ist zwar sehr klein, aber der Habitus des Ganzen ist so, wir müssen uns nicht verstecken. Im Gegenteil. Und das, was ich repräsentiere, ist unabhängig von meinem Einkommen einfach die Würde des Menschen. Das ist nicht nur ein Paragraph irgendwo im Grundgesetz. Hier ist es gebaut.
Für Alk-Arvid Friedrichsen ist das Konzept Ledigenheim noch immer zeitgemäß. Es gäbe schließlich genug Bauten, die völlig gleich aussähen. Und das Männerwohnheim funktioniere schließlich immer noch gut. Michael Gerdes soll sich heute ein neues Zimmer aussuchen. In dem Flur, der nach einem Feuer frisch renoviert wurde. Nach und nach soll nun das ganze Haus saniert werden. Daher muss Gerdes vorübergehend aus seinem Zimmer im 4. Stock in die 1. Etage ziehen.
Ja, wir haben ja alles drin.
Wollen wir nicht 2 Zimmer vielleicht mieten?
Nee, wäre mir zu viel. Das wäre mir tatsächlich zu viel, 2 Zimmer.
Herr Gerdes guckt ja auch natürlich ganz genau hin, weil er überlegt, in welches Zimmer er zieht. Herr Gerdes muss sich noch überlegen, in den nächsten 4 Wochen, in welches Zimmer hier auf dem neuen Flur zieht.
Ja,
In Zimmer 10, dann können wir ja gleich rüber gucken hier,
oder? Weil ich oben Nummer 10 habe und jetzt hier im Zimmer 10.
Wenn ich ehrlich bin, Herr Gerdes, ich würde Ihnen ein Zimmer empfehlen, wo nicht die Heizung noch am Bettende steht, sondern es gibt einen Nachbarraum hier zum Beispiel, die Heizung mit der Tür. Schauen Sie sich das mal an. Zimmer 9. Hier kann man das Bett neben der Tür hinstellen, direkt an die Wand. Und hier ist
oder das Zimmer nehmen. Ja, nimm das.
Wie? Aber ich dachte, 10 ist Ihre Sitzzahl. Was ist denn jetzt los?
Ja. Die sind ja sowieso nicht mehr nummeriert, oder? Die werden dann neu nummeriert, ne?
Die werden. Ja, aber wir.
Also nehme ich das hier.
Das machen wir bestimmt nicht.
Was denn?
Dass wir Zimmer 9 und 10 vertauschen.
Die haben wir. Aber die Duschen sind ja gut. Da müssen wir aufpassen, dass sie nicht alle hier runterkommen zum Duschen.
Die eine Dusche muss er sich weiterhin mit 11 Mitbewohnern teilen. Aber Michael Gerdes freut sich über das neue Zimmer. Und wenn es nach ihm ginge, könne sich ruhig noch etwas ändern.
Was gemischt ist mit Frauen, so eine Etage Frauen und diese Etage Männer, das ist auch interessant.
Bestimmt nicht, Gerdes.
Vielleicht heiraten wir alle und dann, ja, so kommt dann immer wieder was Neues dazu.
Auf dem Weg nach draußen will Gerdes noch schnell einen Kaffee mit dem Sozialarbeiter des Hauses trinken.
Nicht zu viel Kaffee, ne, Herr Gerdes? Nicht zu viel Kaffee trinken. Kaffee und Zigaretten, ne?
Eine Tasse.
Einer der beiden Sozialarbeiter, die von der Stiftung bezahlt werden und für die Bewohner des Hauses da sind, ist Julian Thiele. Morgens sei es das Wichtigste, erst einmal einen Kaffee zu kochen, sagt der 25-Jährige. Einige Männer kämen schon vor ihrer Arbeit vorbei, auf einen Kaffee und ein kurzes Gespräch. Ihr Büro haben sie in der ehemaligen Pförtnerloge, direkt neben der großen Eingangstür. Da bietet sich ein kurzer Klönschnack an. Ansonsten hätten die Sozialarbeiter vor allem mit Formularen aller Art zu tun, so Thiele.
Ganz viele beziehen irgendwie eben Rente oder noch zusätzlich dazu Grundsicherungsleistung. Und das ist mit so viel Bürokratie ganz oft verbunden mit den Herren, dass sie dann sozusagen da ganz oft überfordert sind und auch gar nicht mehr wissen, was ist denn jetzt überhaupt von mir gefordert, was von der Anlage, was soll ich denn hier noch nachweisen oder überhaupt noch einen Antrag stellen. Und ganz oft ist es auch, dass wir auf die Männer dann drauf zukommen und sagen, hey, hier hättest du noch den Anspruch eigentlich und du könntest da eventuell noch schauen, dass du vielleicht noch mal ein paar neue Möbel über das Amt bekommst oder über eine andere Stiftung, weil wir sehen, dass der Bedarf vielleicht da ist. Das können ganz Kleinigkeiten sein, ein Herr, der irgendwie schon seit 20, 30 Jahren nur eine Matratze besitzt, wo wir dann einfach sagen, du hättest da schon das Recht drauf, mal eine neue Matratze zu beantragen.
Wir bezeichnen die beiden eigentlich so für uns immer als professionelle Nachbarn. Und dadurch, dass die Pförtnerloge, wo die beiden drin sitzen, dass von dort aus auch früher immer der gesamte Block verwaltet wurde, gibt es auch viele in der Nachbarschaft, die das noch so als Anlaufpunkt kennen. Und da gibt es noch so ein bisschen so einen Bezug zu. Und wir fänden es eigentlich schön, wenn es auch offen ist für die Nachbarschaft, wenn mal Unterstützung vonnöten ist, dass die dann auch sich hier hinwenden können.
Eine Nachbarin, Lenke Andresen, steht in der Tür und legt zwei Marzipanbrote auf den Tresen in Thieles kleinem Büro.
Die wohnt hier im Stadtteil.
Wo ist der andere Junge?
Der ist gerade oben.
Ja, für beide eins.
Ach, vielen Dank. Frau Andresen ist ja schon lange mit dem Haus sozusagen in Verbindung und kommt immer mal vorbei und sagt Hallo. Oder andere Menschen auch, die irgendwie das Haus noch kennen oder früher selbst mal hier gewohnt haben. Ist oft dadurch ganz praktisch, dass wir hier so im Erdgeschoss sitzen, klopft man dann einfach mal ans Fenster und dann machen wir das Fenster auf und dann kann man sich einfach mal für ein paar Minuten mit den Menschen unterhalten.
Ich bin eng verbunden mit dem Ledigenheim, weil ich ja unten den Tabakladen hatte. Und da waren ja die Bedürfnisse an Rauchen, an Tabak, an Zigaretten, und auch natürlich an den Flachmännern, nicht? Die Flachmänner, das war ja auch bekannt, Rauchen und Trinken. Gute Kerle waren das, freundliche, die meisten, muss ich sagen. Und ja, anständige waren natürlich ein paar Ausnahmen dabei. Aber ansonsten hatten wir guten Kontakt.
30 Jahre lang stand Lenke Andresen im Kiosk am Ledigenheim. Und noch immer wohnt sie in der Nachbarschaft.
Natürlich mochten mich einige nicht, das war ganz klar. Nicht? Das, aber trotzdem habe ich immer gegrüßt. Ich denke, was soll's, nicht? Aber das ist klar, die olle Ziege da unten und so weiter. Oder sie standen schon unter mein Sonnenvlies und haben gesagt, na wann macht Madame denn auf? Oder sie brachten mir einen Blumenstrauß, hier war ja noch alles grün, das war ja nicht bebaut. Da haben sie dann gepflückt und haben mir das so rührend rübergereicht. Die waren menschlich, durch und durch. Im Großen und Ganzen waren das wirklich Anständige, die mit dem Hafen natürlich verbunden waren, die auch schwere Arbeit machen mussten, zum Beispiel die Ölcontainer sauber machen.
Viele von damals wohnen noch immer hier.
Und das ist so, dass man statistisch sagen kann, von 100 Mann, die einziehen, wohnen 70 ihr Leben lang im Ledigenheim. Das heißt, Ledigenheimbewohner müssen, damit wieder ein Platz frei wird, in der Regel versterben oder ins Altenheim kommen oder sich verlieben. Nur sogar die sich verlieben, behalten meistens das Zimmer. Nur für den Fall, dass es in die Brüche geht und es in der Regel hält das Mietverhältnis länger als die Ehe.
Und noch immer gibt es mehr Interessenten als Zimmer, sagt Jade Jacobs. Das Ledigenheim ist beliebt. Monteure, Obdachlose, Studierende und frisch von ihren Frauen getrennte Männer meldeten sich in der Rehhoffstraße. Und dann trifft die Stiftung auch die Kritik. Wegen der Renovierungsarbeiten stehen zurzeit einige der 112 Zimmer leer. Dort könnten doch zum Beispiel Obdachlose einziehen.
Ich würde sagen, das Ledigenheim ist aber nicht unbedingt für jeden die richtige Wohnform. aus schierer Not einzuziehen ins Ledigenheim wäre ganz falsch. Man sollte in der WG leben wollen, wenn man hier einzieht oder einziehen will, und nicht aus schierer Not. Weder der Arbeiter, der aus schierer Not in Hamburg was sucht, weil er hier einen Job gefunden hat, noch der Student wäre hier, glaube ich, eigentlich glücklich, noch der Obdachlose, der nur unbedingt was sucht.
Jade Jacobs und Antje Block wollen das Haus nicht neu erfinden. Das ursprüngliche Konzept soll erhalten bleiben. Ein Wohnheim mit Betreuung, Servicewohnen also. Die beiden sitzen bei Tee und Keksen im Gemeinschaftsraum, ihrem ehemaligen Büro, und planen die nächsten Schritte. Nach vielen Gesprächen mit der Stadt und dem Investor erreichten Block und Jacobs einen ersten Sieg. Als der Investor von dem Konzept des Ledigenheims und der Initiative erfuhr, sei er sehr interessiert gewesen und habe sich regelrecht zu einem Partner entwickelt, sagt Jacobs. Er gewährte ihnen ein preisgebundenes Ankaufsrecht. Als Gegenleistung übernimmt die Stiftung nun die soziale Verantwortung für das Heim.
Wir haben uns damals darauf geeinigt, dass wir ihm genau das zurückzahlen, was er für das Objekt ausgegeben hatte beim Ankauf. Das waren damals 2,1 Millionen Euro. Das ist das preisgebundene Ankaufsrecht, was wir dort verhandelt haben. Dass er keinen wirtschaftlichen Verlust in dem Sinne erleidet, nur auf seine potenziellen Gewinne verzichtet.
Die Stiftung hat seitdem viel Geld gesammelt. Für den Kauf würde es reichen. Jedoch war es bisher nicht genug, um zusätzlich den laufenden Betrieb zu sichern und das marode Haus zu sanieren.
Und du, Peter?
Egal.
Oh, ich möchte die Katze sein.
Um 16 Uhr trifft sich die Spielegruppe. Einmal in der Woche kommt die ehrenamtliche Viktoria Adelmann ins Heim und veranstaltet einen Spielenachmittag mit den Bewohnern. Meistens sind sie zu viert.
Gleich im Bahnhof.
Ach, den kaufe ich doch.
Ja.
Michael Gerdes ist auch beim Spielenachmittag immer mit dabei. Mit Viktoria, Peter und Wolfgang spielt er heute Monopoly. Wolfgang wohnt schon seit 15 Jahren im Ledigenheim in der Rehhoffstraße. Zwischen Badstraße und Schlossallee auf dem Monopoly-Brett sinniert er über seine eigene Wohnsituation.
Ich bin schon im Rentenalter. Ich bleibe hier wohnen, bis zum geht nicht mehr. Ja, bis ich dann ins Altersheim komme oder so.
Ich glaube auch, ne? Gell?
Ja.
Wolfgang hat ja auch eine Einkaufshilfe, ne? Also ist ziemlich entspannt für ihn hier. Und hier bist du, kommt das Taxi für die Dialyse. Also eigentlich wird ja hier rundum für dich gesorgt. Es gibt sogar jemand, der mit dir spielt.
Auch für die ehrenamtliche Viktoria ist das Ledigenheim mittlerweile ein Stück Heimat geworden.
Total, ich zeige Ihnen auch meine Urlaubsfotos.
Bin ich dran?
Ihr könnt ja schon mal würfeln.
Zurzeit sieht es danach aus, als hätte es die Stiftung geschafft, das Ledigenheim und damit auch die Heimat von so vielen Menschen zu erhalten. Es soll einen zweiten Ankaufversuch geben. Und dieses Mal wollen sie es schaffen, sagt Initiatorin Antje Block.
Das Projekt läuft ja jetzt von Beginn an ein paar Jahre und wir haben wirklich über die Jahre unglaublich viel Unterstützung bekommen von Nachbarn, von Stiftungen, von ganz vielen engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Und das Projekt ist einfach ein tolles Beispiel dafür, was man auch gemeinsam auf die Beine stellen kann. Wir haben das damals angefangen und uns war klar, dass wir zwar viel Arbeit hier reinstecken können, aber wir werden das niemals alleine hinbekommen. Und das, was wir bislang an Unterstützung bekommen haben, das stimmt uns wirklich positiv und hoffnungsvoll, dass wir das auf lange Sicht hinbekommen, das Haus hier wirklich zu erhalten und wieder zu dem zu machen, was es eigentlich ist.
Willst du, dass wir lieber mit den anderen Figuren spielen?
Nee,
okay.
So.
Ja. NDR Info, die Reportage. Die Heimat in Gefahr. Eine Nachbarschaft kämpft für das letzte Hamburger Ledigenheim von Beke Schulmann. Technik Katrin Bollin. Regie Anja Brandt. Redaktion Doris Schiederich.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.